schönen guten Morgen. Ja, ein kompliziertes Lied. Ich hoffe nur, es hat nichts mit dem Namen zu tun, was darunter steht. Ja, schön. Wir wollen unsere Bibeln auftun. Wir sind im Johannesevangelium. Und ich hoffe, dass das nicht so kompliziert ist. Ihr habt es verstanden. Johannesevangelium Kapitel 5. Ich habe hier noch die Tafel. Das ruft dann sofort einiges in Erinnerung, wo wir uns im Text befinden. Und zwar betrachten wir jetzt die Stellen, wo Jesus eine Anklage macht. Wo Jesus die Menschen anklagt, wo Jesus den Menschen die Augen öffnet über sich selbst, dass der Mensch sich selbst erkennen kann. Und das ist wichtig. Das war wichtig damals für die, die zugehört haben, und das ist wichtig für uns heute. Zu wissen, wer wir eigentlich sind, was unsere Probleme sind und womit wir zu kämpfen haben. Aus diesem Grund, denke ich, ist diese Botschaft sehr aktuell, genauso aktuell wie damals. Für einen jeden, der Gott nicht kennt, der Gott den Rücken kehrt, ist diese Botschaft wichtig und aktuell. Und sie ist genauso aktuell für diejenigen, die seine Kinder sind, die ihm gehören. Einfach aus dem Grund, wie Galater 5, Vers 17 sagt, hört: Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist und der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also der Geist und das Fleisch sind einander entgegengesetzt. Ihr Lieben, und das ändert sich nicht, wenn du Kind Gottes geworden bist. Deine fleischliche Natur, sie ist aktiv, sie ist da. Das Verlangen des Fleisches ist gegen das Verlangen des Geistes. Und aus diesem Grund werden wir als Kinder Gottes in diesen Bereichen konfrontiert. Du wirst in diesen Bereichen kämpfen müssen und deinen Kampf ausfechten. Also das ist the battlefield. Also das ist das Kampffeld. Und jetzt zum Text. Als erstes geht es um die alternative Quelle, Vers 35. Dann geht es um die Gottkenntnis oder halt als die Anklage, dass sie Gott nicht kennen, Vers 37. Dann ging es um ein Leben, das man eigentlich im Betrug führt. Warum? Weil man etwas vorgibt, was gar nicht da ist, Verse 38, 39 und Vers 40 ist das, was wir letztes Mal betrachtet haben. Ihr wollt nicht zu mir kommen. Und da möchte ich euch nur kurz daran erinnern. Ich hatte aufgezeigt, dieser Widerwille, der da ist, ja, Widerwille zur Wahrheit, ist im Vers 40 zu sehen. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen. Und ich habe es aufgeteilt in dem, dass der Mensch erstmal nicht will, zum Hochzeitsmahl zu kommen. Ihr könnt euch erinnern, es ging um Matthäus 22, Vers 3. Und dieses Gleichnis, das Jesus uns gegeben hat, zeigt nichts anderes auf. Denn ihr wisst ja, ihr erinnert euch, es ging um dieses Hochzeitsmahl, zu dem man geladen wird. Und am Ende, es endet damit, dass einer gepackt wird, gebunden wird und rausgeschmissen wird, weil er nicht das richtige Gewand anhat. Und also geht es darum, sie wollten nicht zu Hochzeitsmahl kommen. Das Wesentliche, worum es geht um das Hochzeitsgewand, um das Kleid der Gerechtigkeit, das man haben muss bei diesem. Und was der Mensch nicht haben will, es geht darum, er will nicht die Gerechtigkeit Gottes, er will nicht die Gerechtigkeit Christi. Wie kann es sein, dass der Mensch so etwas nicht haben will? Wenn Gott schon seine Gerechtigkeit anbietet, Ihr Lieben, das Problem liegt an der Natur des Menschen. Und darum sagt Jesus, ihr wollt nicht zu mir kommen, um das ewige Leben zu haben. Sein Herz ist das Problem. Und schon Jeremia hat gesagt, in Jeremia 17, Vers 9, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Das ist das Problem des Menschen. Und wie Jesaja gesagt hat in Kapitel 64, Vers 6 oder 5, wir sind ja allesamt geworden wie unrein und alle unsere Tugenden, ihr Lieben, alle unsere Tugenden, all unsere Gerechtigkeit, nicht die schlechten Seiten, sondern selbst die guten Seiten, unsere Tugenden, etwas, was lobenswert ist, selbst unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Also, das ist das Problem des Menschen, warum er nicht kommen will und warum er die Gerechtigkeit Gottes nicht haben will. Das Problem liegt in seinem Wesen, in seiner Natur, in seiner Verdorbenheit. Selbst das Gute ist verdorben. Und wie froh dürfen wir sein, dass Christus die Gerechtigkeit anbietet. Wie es in 2. Korinther 5, 21 heißt, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist das Kleid der Gerechtigkeit. Es ist Gottes Gerechtigkeit, Christi Gerechtigkeit, ihr Leben. Und das ist, was der Mensch nicht haben möchte. Er möchte nicht zu diesem Hochzeitsmahl. Er möchte nicht zu dieser Vereinigung mit Christus. Er möchte nicht dabei sein. Zweitens war, er wollte nicht seinen Schutz. Ja, aus Kapitel 23, 37. Und da sehe ich buchstäblich aus dem Alten Testament wieder ein Bild, das Gott ihnen präsentiert hat. Wisst ihr, wir lasen jetzt über die Stiftshütte, das Allerheiligste und das Heiligtum. Und dazwischen, wisst ihr, was dazwischen war? Ein Vorhang. Und wisst ihr, ja, ein Vorhang. Aber im Hebräerbrief wird uns klar gesagt, dass dieser Vorhang ein Bild für Christus ist. Und zwar im Hebräer Kapitel 10, Vers 19. Und dieser Vorhang ist nicht nur das Bild für Christus, sondern das ist für seine Menschwerdung, für sein Fleischsein, für sein Herunterkommen auf Erden, für sein gerechtes Leben ist dieser Vorhang ein Bild. Warum? Warum musste dort ein Vorhang sein? Weil es dieses Bild repräsentiert hat. Jesus hat gesagt, ich wollte euch versammeln, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, als Schutz. Jeder würde verzehrt werden vor der Herrlichkeit, vor der Gegenwart Gottes im Allerheiligsten. Und dieser Vorhang hat geschützt vor dem augenblicklichen Tod, vor der augenblicklichen Hinrichtung, war dieser Vorhang als Schutz. Genau das, was Jesus sagt, ich wollte meine Flügel über euch ausbreiten und euch Schutz geben. Vor der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, vor dem Licht, vor dem verzehrenden Feuer. Und das wollten sie nicht. Das nächste war, also ich wiederhole einfach nur kurz, dass ihr das frisch in Erinnerung habt. Ihr wollt nicht meine Herrschaft aus Lukas 19, Vers 14. Also das beinhaltet dieser Text, den wir hier in Johannes haben, dass Jesus einfach sagt, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen. Der Mensch will nicht. Also er will nicht zum Hochzeitsmahl, er will nicht seinen Schutz und er will auch nicht seine Herrschaft haben. Und derjenige, der will, den befähigt Gott. Da wirkt Gott, da arbeitet Gott, ihr Lieben, und geht kein Irrtum ein. Gott arbeitet nicht, weil der Mensch Gott entgegenkommt, weil der Mensch einen Funken Wille hat und dem gibt Gott den ganzen Willen. Nochmal zu Hesekiel 36, das ist sowas von wichtig. Hesekiel 36 zeigt eine lange Liste auf, dass Gott arbeitet. Und erst dann, wenn Gott das neue Herz gibt, dann reagiert der Mensch. Und noch etwas, und Gott unterstreicht in diesem Text. eine Tatsache und sagt, wisst ihr was, dieses mache ich nicht um euretwillen. Vers 22, darum spricht zum Haus Israel, so spricht Gott der Herr, nicht um euretwillen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens. Also Haus Israel kann hier, das kann auch auf uns bezogen werden, es ist jetzt nicht direkt nur isoliert auf Israel bezogen. Denn es geht hier um den neuen Bund, den wir in Christus haben. Denn ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, also den Namen Gottes, zu denen ihr gekommen seid. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen. Darum geht es Gott. Gott handelt um seines Namens willen, um seinen Namen wieder heilig zu machen. Ich lese weiter. Der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, denn ihr unter ihnen entheiligt habt, und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Ihr Lieben, es geht um die Herrlichkeit, um die Autorität Gottes. Also, wir gehen zum nächsten. Nächster Anklagepunkt sehen wir Vers 42. Vers 42. Aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Also Johannes 5, 42, die nächste Anklage, die Jesus macht, ist, ihr habt die Liebe Gottes nicht in euch. Und hier dürfen wir nicht vertauschen, was Jesus damit meint. Er meint nicht in diesem Vers, ihr liebt Gott nicht, das ist euer Problem. Ja, das ist auch das Problem, dass sie Gott nicht lieben, ja, aber der Vers sagt, dass die Liebe Gottes nicht in euch ist. Das bedeutet, dass ihr nicht das liebt, was Gott liebt. Versteht ihr den Unterschied? Die Liebe Gottes in sich zu haben, bedeutet interessiert sein für die Dinge, für die Gott interessiert ist. Das zu lieben, was Gott liebt, das ist euer Problem und das ist bei euch nicht vorhanden. Aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Und nun eine Frage an uns, was denkt ihr, was liebt Gott? In ganz schnellen Zügen, wenn wir durchs Alte Testament lesen, durch den Tanach, dann sehen wir, dass Gott aufzeigt, wen er liebt. 5. Mose 4, Vers 37 spricht ja davon, dass er Abraham, Isaac und Jakob lieb hat. In 5. Mose 10, 15, Jesaja 43, 4, Jeremia 31, Vers 3, sagt er, dass er das Volk Israel liebt. Danach hat der Herr, ich lese nur eine Stelle aus 5. Mose 10, danach hat der Herr allein deine Väter sein Herz zugewandt, dass er sie liebt und er hat ihren Samen nach ihnen aus allen Völkern erwählt, nämlich euch, wie es heute der Fall ist. In Psalm 7, 78 sagt Gott, dass er Juda liebt, sondern er erwählt dem Stamm Juda und den Berg Zion, den er liebt. Also hier sehen wir, dass Gott sogar einen Unterschied macht im Volk Israel, dass er einen Stamm besonders nimmt. Von wegen, trennt euch bitte von diesem Gedankengut, wenn Leute sagen, Gott liebt alle gleich. So etwas gibt es nicht. Ja? Gott nimmt Abraham, Isaac und Jakob raus, Gott nimmt das Volk raus, aus dem Volk nimmt er den Stamm Juda raus, aus dem Stamm Juda sagt er, ich nehme eine Stadt raus, die Stadt Zion, im Psalm 87, ich müsste das wahrscheinlich anfangen auf Englisch zu sagen, also Psalm 87, ja, da sagt Gott, dass er Jerusalem besonders lieb hat. Und wenn es um die Eigenschaften geht, die Gott lieb hat, so hebt Gott eine Eigenschaft ganz besonders raus. Und das ist Gerechtigkeit. In Psalm 11, 33, 37, 45 wird uns immer wieder erwähnt, dass er, denn der Herr ist gerecht, er liebt Gerechtigkeit. Das ist, was Gott lieb hat. Und wisst ihr noch etwas? In Psalm 146, und Sprüche 15, Vers 9 sagt Gott, der Herr macht den Blinden sehend, Jahwe richtet die Elenden auf und Jahwe liebt die Gerechten. Er liebt die Gerechten. In Sprüche 15, Vers 9, der Weg der Gottlosen ist Jahwe ein Greuel. Wer aber Gerechtigkeit nachjagt, wer der Gerechtigkeit nachjagt, den hat er lieb. Also würde die Liebe Gottes beinhalten, wenn Jesus ihnen sagt, ihr habt die Liebe Gottes nicht, stellt euch vor, was er ihnen vorwirft. Er macht ihnen deutlich, ihr habt unterschiedliche Interessen von Gott. Euch interessieren andere Dinge wie Gott. Ihr liebt andere Dinge, die Gott liebt. Und wenn wir das auf uns jetzt rüber schwenken, auf uns als Kinder Gottes, wisst ihr, dass bei uns das Gegenteil ist? Also wenn es für die heißt, dass sie die Liebe Gottes nicht haben, dass wir als Kinder Gottes die Liebe Gottes haben und dass wir die Dinge lieben, die Gott liebt. Als allererstes hört Römer 5, Vers 5, wo Gott sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe Gottes, die Liebe, damit wir das lieben, was Gott liebt. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen. Und sie lässt uns nicht fruchtlos. Sie bewirkt in uns vieles. Wisst ihr, wo Jesus gesagt hat über den Heiligen Geist, was er machen wird? So hat er im Johannes Kapitel 16 gesagt, und wenn jener kommt, also der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Ja? Die Liebe Gottes ist durch den Geist ausgegossen, und wenn der Geist Gottes in uns ist, dann wirkt er, dann überführt er von Sünde, überführt zur Gerechtigkeit, er bewirkt Gerechtigkeit, er überführt, er zeigt das richtige Bild des Gerichts auf. Bei uns entsteht ein Hunger nach der Gerechtigkeit. Warum? Weil Gott Gerechtigkeit liebt. Hört aus Matthäus 5, Vers 6, sagt Jesus, glückselig sind die, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Und wenn der Geist Gottes in uns ist, so ist das unser Verlangen, dass wir anfangen zu hungern und zu dürsten nach der Gerechtigkeit. So wie Sprüche gesagt hat, dass Gott die liebt, die der Gerechtigkeit nachjagen. Es ist ein weiteres in uns aus 1. Johannes Kapitel 2, Vers 4, was wir gelernt haben. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Der Geist in uns bewirkt, dass wir seine Gebote halten, dass wir danach streben und nachjagen. In 2. Korinther 5, Vers 14 sehen wir, dass wenn die Liebe Gottes in uns ist, so sagt Paulus, die Liebe Gottes drängt uns. Ihr wisst, wenn eine Menge unterwegs ist, vielleicht wart ihr schon mal irgendwo in einer großen Vorführung und wenn da die Schlangen rausgehen, also wenn die Leute rausströmen aus dem Stadion oder aus sonst irgendwelchen Veranstaltungen, dann kannst du nicht in die andere Richtung gehen. Du hast das Gefühl, du könntest die Füße hochheben und würdest mitgehen. Kennt ihr das? Ihr Lieben, das ist das Drängen. Der Geist Gottes drängt uns. Und davon spricht Paulus. Das wäre das Gegenteil von der Anklage. Ihr habt die Liebe Gottes nicht in euch. Und was ist, wenn wir die Liebe Gottes in uns haben? Der Geist Gottes, er drängt uns. Er lässt uns nicht einfach so. Wir sehen ebenso im ersten Johannesbrief, der Geist Gottes bewirkt in uns, dass wir die Brüder lieben, also dass wir Kinder Gottes lieben. Merkt ihr, wie identisch das ist zu dem, was Gott im Alten Testament gesagt hat, dass er sein Volk liebt, die zu ihm gehören, die Gerechtigkeit tun. Das ist sein Volk, auch ebenso im Neuen Testament, die Kinder Gottes. Wenn wir die Liebe Gottes in uns haben, dann lieben wir die Kinder Gottes. 1. Johannes 3, Vers 14 und 1. Johannes 3, Vers 17 machen es sehr deutlich. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt. Und jetzt die Frage, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Ja, es ist unmöglich, er besitzt die Liebe Gottes nicht, wenn das nicht vorhanden ist. Also, die Anklage für die Zuhörer war, ihr habt die Liebe Gottes nicht bei euch. Sie ist nicht in euch, sie drängt euch nicht. Können wir uns damit identifizieren als Kinder Gottes, dass wir hier einen Kampf haben und immer einen Kampf haben werden, weil das Fleisch gegen den Geist ist und dass wir hier einen Kampf auszufechten haben, denn es ist viel einfacher, vielleicht die Dinge zu lieben und mit dem Strom dieser Welt mitzugehen, denn die meisten gehen nach den Begierden und leben nach den Begierden ihres Fleisches. Man könnte auch allgemein aus Philipper Kapitel 4 sagen, worin sich die Liebe Gottes auswirkt und wo sie sichtbar wird. Philipper 4, Vers 8. Im Übrigen, Brüder, also Geschwister, alles, was wahrhaftig ist nichts anderes wie, also das ist wahr, es ist richtig. Gerechtigkeit ist nichts anderes wie etwas, was gerecht ist, was richtig ist. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Das ist der Kampf für uns heute, dass wir in dem leben, was Gott liebt. Philipper 4, Vers 8. Darauf seid bedacht. Das fordert ein bewusstes Nachdenken, eine Entscheidung, dass du dir Gedanken darüber machst, okay, was ist wahrhaftig? Vor Gott natürlich. Was ist gerecht? Was ist vor Gott liebenswert? Was ist wohllautend? Was ist eine Tugend? Was ist lobenswert? Dass du darüber nachdenkst, mach dir Gedanken darüber, damit du so leben kannst. Denn das ist, worin die Liebe Gottes ist. Zum Nächsten. Die nächste Anklage ist, ich habe es hier bezeichnet, als Abartigkeit. Johannes 5, Vers 43. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Also das Abartige ist hier. Hier ist ein Kontrast. Hier ist ein Unterschied zu diesem ersten Punkt, der Tausch, dass sie einfach einen Tausch eingegangen sind, eine Alternative gesucht haben, anstatt zu Christus, lieber zu Johannes. Hier ist es extremer. Hier geht es darum, dass man nicht sozusagen einen harmlosen Tausch eingeht, obwohl dieser harmlose Tausch, wie wir gesehen haben, wenn es um Christus geht, ja, wenn Christus gegenüber einem anderen steht, ist es nie harmlos. Ihr Lieben, aber das hier, das ist noch eine Stufe tiefer. Deswegen habe ich es bezeichnet als abartig. Das ist pervers, das ist verdreht. Weil man das Gute stehen lässt und das Böse annimmt. Nicht nur, dass man einen Antichristen, also einen Gegenchristen sucht, also irgendeinen. Und wisst ihr, Israel als Nation hat immer wieder irgendwelche Menschen angenommen, die sie als Christus wirklich anerkannt haben. Natürlich nicht alle, aber wir wissen aus Apostelgeschichte 5, Vers 36 und 37, da war der Theudas. In Vers 37 war der Judas aus Galiläa. Etwas später, das kennen wir aus der Geschichte, war der Bar Kochba, den der Rabbi Akiba als den Morgenstern bezeichnet hat, aus 4. Mose 24, ja, als den Messias. Im Laufe der Geschichte, und das schreibt der Bibelübersetzer Bengel schon im 16. oder 17. Jahrhundert schreibt er, dass Israel 64 solche Antichriste angenommen hat. Und manche, die sich damit auseinandersetzen, sagen, dass bis in die heutige Zeit Israel mehr als 70 solche Messiasse angenommen hat. Aber das Ultimative, denke ich, was hier Jesus sagt und unterstreicht, geht es um den Antichristen. Nicht um all die, die schon angenommen wurden von einigen, sondern hört, wie Jesus es betont: Ich bin im Namen meines Vaters gekommen. Also ich bin im Auftrag Gottes gekommen. Ich bin von Gott. So wie Psalm 118, Vers 26, es sagt: Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Jesus kommt im Namen Gottes. Aber die Betonung, die hier gemacht wird: Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Ihr als Nation, nicht nur ein paar Leute, sondern ihr als Nation, ihr werdet ihn annehmen. Diesen, auf den sich Jesus konzentriert. Und ich denke, da spricht Jesus direkt von dem Antichristen, von dem auch Paulus im 2. Thessalonicher spricht, 2. Thessalonicher 2, Vers 3, den Israel wirklich annehmen wird. Und hier sehe ich eine Parallele. Etwas Abartiges, was uns Menschen anhaftet. Nein, nicht nur, dass wir willig sind, irgendeinen Tausch zu machen, das, was Gott uns anbietet, sagen: Nee, 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 lass uns auf Plan B gehen. Plan A gefällt mir nicht, Gott. Ich möchte etwas anderes. Sondern, dass wir noch schlimmer gehen und das Gegenteil wählen. Ist uns nicht aufgefallen, dass Gott Menschen das Leben anbietet? Und der Mensch lehnt das Leben ab und wählt den Tod. Wenn ich daran denke, in unserer Gesellschaft, Gott bietet die Ehe an, ein liebevolles Verhältnis zwischen Mann und Frau, wo etwas Fruchtbares entstehen kann, wo Gott Leben dazu schenkt in so einer Familie, wenn Gott es will, durch die Vereinigung von Mann und Frau. Was wählt der Mensch? Der Mensch lehnt die Ehe ab von Mann und Frau und geht zu der Homosexualität, zu Lesben und, wo nichts draußen steht als nur der Tod. Hier sehe ich die Perversion und hier sehe ich die Abartigkeit. Wenn ihr auf unsere Gesellschaft guckt, Gott kommt, bietet das Leben an, das Christentum, wenn ich das mal so bezeichnen darf. Heute wird das Christentum abgelehnt. Und was wird angenommen? Islam. Mit offenen Händen, überall. Ihr Lieben, das ist Perversion, wo man Gott ablehnt und das Gegenteil annimmt. Ja, nicht einfach nur etwas Harmloses. Also wir werden immer konfrontiert damit werden, auch Kinder Gottes. Hier ist unser Kampffeld, dass wir nicht auf diese Dinge, die in der Welt geschehen, reinfallen. Dass wir wissen, was Gott liebt. Und was die Liebe Gottes in uns bewirkt. Zum Nächsten. Nächste Anklage, Vers 44. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Was meint Jesus hier damit? Wie könnt ihr glauben, die Ehre voneinander nimmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Als erstes wirst du dich fragen, Jesus fragt, wie könnt ihr glauben? Momente mal, als würde Jesus etwas unmöglich machen. Ihr könnt doch nicht glauben. Und du würdest sagen, der Mensch glaubt an alles Mögliche. Ja? Der eine glaubt an dies, der andere glaubt an das. Wie sagt Jesus, ihr könnt nicht glauben? Also merken wir das als erstes, Jesus gar nicht darauf Bezug nimmt, dass der Mensch überhaupt nicht glauben kann oder etwas nicht glauben kann. Denn der Mensch glaubt in der Tat alles Mögliche. Aber es ist ihm etwas unmöglich zu glauben. Es ist etwas im Weg. Eine Mauer ist im Weg dafür, für den richtigen Glauben, für den Glauben zu Gott, für den Glauben an Gott ist eine Mauer, ist ein Hindernis. für die Autofahrer etwas Verständliches. Das Hindernis wäre so hier erklärt: Wenn du die Kupplung durchdrückst, dann kannst du so viel Gas geben, wie du willst. Okay? Das funktioniert nicht. Solange hier diese Mauer steht, solange hier das Hindernis da ist, könnt ihr nicht glauben. Also Jesus zeigt ihnen auf ihr Problem hin, warum sie nicht glauben können. Und er macht sie dafür verantwortlich. Und das Problem ist, wie könnt ihr glauben, also ihr könnt nicht glauben, die Ehre von Menschen nehmt. Das ist ihr Problem. Sie nehmen Ehre von den Menschen. Sie lassen sich gerne von den Menschen ehren. Sie fragen nach der Meinung von Menschen und fragen nicht nach der Meinung Gottes. Das ist, was das ausdrückt. Und die Ehre, die von dem alleinigen Gott kommt, die sucht ihr nicht. Ihr fragt nicht Gottes Meinung. Ihr fragt nicht danach, was Gott ehrt in eurem Leben und in euch. Das ist euer Problem. Wenn wir das etwas ausdehnen, Johannes geht gar nicht darauf ein. Er erklärt das nicht hier. Also ich weiß nicht, ob Jesus hier an dieser Stelle etwas mehr gesagt hat, was ihr Problem ist, ja, dass ihr die Ehre von Menschen annimmt. Hier könnte ja alles mit hineinfallen. Was meint er damit? Wenn wir zu einem anderen Evangelium gehen, zu den Synoptikern, zu Matthäus, der etwas darauf eingeht und das erweitert, in welcher Form das geschieht, dass sie Ehre von Menschen nehmen, dass sie nach der Menschenmeinung gefragt haben. In Matthäus 23, Vers 5 wird uns das etwas erläutert, was hier in Johannes gesagt wird, dass ihr Ehre von Menschen nehmt. Matthäus 23, Vers 5, auch nur dieser eine Vers aus diesem ganzen großen Kontext, wo Jesus sie darüber anklagt. Alle ihre Werke aber tun sie, um sich vor den Menschen sehen zu lassen, denn sie machen ihre Gebetsriemen oder Gebetszettel, eigentlich für den Juden wäre das Tefillin breit und die Quasten ist Tzitzio, also die Quasten groß, also das, was sie machen. Die Tefillim machen sie ganz breit, ganz groß und Tizio machen sie ebenso ganz groß. Warum? Um das von den, damit Leute das sehen. Und ihr fragt euch jetzt, was ist das? Was sind Gebetsriemen? Wisst ihr, was das sind? Also es hat nichts mit diesen Riemen zu tun, okay? Gebetsriemen. Wisst ihr, was Gebetsriemen waren, die sie breit gemacht haben? Tefillin? Ich erkläre es ganz kurz. Tefillin ist, was Leute, die frommen Juden heute auf ihrem Kopf tragen und was sie auf dem linken Arm hier tragen. Das ist das Tefillin. Und zwar, das Tefillin beinhaltete schon damals vier Bibeltexte. Vier Bibeltexte und fantastische Bibeltexte. Und warum wird das übersetzt als Gebetsriemen? Weil geschrieben wurde auf Leder. Ja? Und es waren vier Stellen, also vier Bibeltexte. Und die hat man herausgenommen und verwendet in Zeiten des Gebets. Deswegen in der deutschen Übersetzung die Gebetsriemen. Es ist aber vielleicht verwirrend. Es wäre einfacher, wenn man es so gelassen hätte, Tefillin, dann würde man gleich wissen, okay, hier muss ich mir über etwas Gedanken machen. Und zwar, der Inhalt dieser Texte war, das, was sie auf dem Kopf getragen haben, das waren vier getrennte Texte, eingewickelt in so ein Lederstück, das sie hatten. Heute haben sie so ein Böckschen, ja, und manche haben kleinere Böckschen und manche haben größere. Und der Inhalt, habe ich schon gesagt, ist fantastisch und ich möchte euch darauf hinweisen, der erste Text war aus 2. Mose 13 von 1 bis 10. Der zweite Text war von 2. Mose 13 von 11 bis 16. Der dritte Text war 5. Mose 6 von Vers 4 bis Vers 9. Und der vierte Text war aus 5. Mose 11 Vers 13. Alle diese vier Texte haben etwas gemeinsam, und zwar, dass sie damit enden, dass du sie aufschreiben sollst. und dass du sie tragen sollst. Diese Texte haben diese vier Dinge gemeinsam und aus dem Grund haben die das aufgeschrieben und haben sie es so getragen. 2. Mose 13, also 2. Mose 13 von Vers 2 beinhaltete den Auszug und die Herrlichkeit, die Macht Gottes, wie Gott sie herausgeführt hat aus Ägypten. Also der Auszug aus Ägypten war der Schwerpunkt und dass Gott mit mächtiger Hand das gemacht hat. Der zweite Text, 2. Mose 13 von Vers 11, beinhaltet nicht mehr den Auszug, sondern wenn sie ins Land Kanaan kommen, was sie machen sollten, und zwar die Erstgeburt, die Auslösung der Erstgeburt. Leute, Gott hat es ihnen gezeigt, Stellvertretung. Er lehrte sie Stellvertretung, das, was sie hier getragen haben und begreifen sollten und aufschreiben sollten. Es war Stellvertretung der Erstgeburt durch Auslösung. Immer und immer wieder diese Botschaft, die Erstgeburt und Israel als ganze Nation hat Gott bezeichnet, Israel ist mein erstgeborener Sohn und Gott predigt ihnen, es gibt eine Auslösung der Erstgeburt. Versteht das? Der dritte Text ging um die Theologie und um die Beziehung zu Gott. Wie man Gott lieben soll und welchen und dass man den einzigen und wahren Gott anbeten soll. Und der vierte Text handelte sich um die Konsequenz, was man machen, was man bekommt, wenn man es hält oder nicht hält, den Segen oder den Fluch, die Konsequenzen. Und diese Texte wurden deutlich gemacht. Ich lese nur aus einer Stelle. So nehmt euch nun diese meine Worte zu Herzen und in eure Seele und bindet sie zum Zeichen auf eure Hand und sie sollen zum Erinnerungszeichen über euren Augen sein, aus diesem Grund auf ihrer Hand und über den Augen. Und jetzt, was haben sie gemacht? Sie haben die breit gemacht. Ja? Also für breite Gebetsriemen brauchst du eine große Box. Warum? Dass man sieht, oh, dieser Mann, der hat das Wort Gottes, die Gebote Gottes ganz groß in seinem Leben. Oder auch hier, es geht darum, dass es nah am Herzen ist. Deswegen war das bei der linken Hand beim Herzen. Ja, dass es nah am Herzen ist. Oh, bei ihm ist es sehr nahe am Herzen. Und das ist, was Gott anklagt, was Jesus anklagt und sagt, Leute, das ist das Gebot Gottes. Ja, aber ich möchte jetzt nicht darüber argumentieren, ob das richtig oder falsch ist, das zu tragen. Aber mit Sicherheit, was Gott meinte, wenn es über deinen Augen ist, wenn es auf deinem Kopf sein soll, zwischen deinen Augen, das bedeutet, dass es in deinem Leben präsent ist, wenn es auf deiner Hand sein muss. Du kannst alles auf die Hand schreiben, so ein Bändchen, what would Jesus do? Das ist okay, das ist gut, hab das. Aber es geht darum, dass deine Hände das tun, was Gott will, dass deine Füße dorthin gehen, wo Gott hin will, dass deine Denkweise, deine Ideen, deine Gedanken so sind, wie Gott es will, dass dein Herz danach ausgerichtet ist, wie Gott es will. Darum geht es viel mehr. Und wenn man das von außen breit macht, das ist Menschengefälligkeit. Und das ist, was Jesus anklagt. Leute, ihr macht es vor den Menschen. Eure Motive sind nicht rein. Merken wir, dass Jesus an die Motive dran geht, an das, was uns treibt und nicht das, was wir von außen präsentieren. Also von Gott geehrt zu werden, das ist, worauf man fixiert werden muss. Und ich denke, das würde uns auch in unserem Leben sehr helfen, wenn wir denken, okay, wie kann ich das? Wie kann ich das besiegen, dass ich nicht Angst habe vor Menschen, dass ich nicht vor Menschen lebe? Die Medizin, das Antibiotika ist im Text weiter, dass du die Ehre Gottes suchst. Also nicht die Ehre Gottes in dem suchst, dass Gott geehrt wird, sondern dass du das in deinem Leben suchst, was Gott ehren würde, ja? Was Gott für richtig hält. Darum geht es. Konzentrier dich in deinem Leben auf die Dinge, die Gott gefallen. Und hier sind wir wieder bei dem ähnlichen Thema, die gleiche Liebe zu haben, die Gott hat. Wenn du dich darauf konzentrieren wirst, das zu tun, was Gott ehrt, so wirst du keine großen Schwierigkeiten haben, mit Menschenfurcht und vor Menschen zu leben. Vor vielen Jahren hat mich etwas ergriffen, und das war der Satz von Georg Müller. Und zwar hat Georg Müller gesagt, es gab einen Tag, an dem ich starb, gänzlich starb. Ich starb Georg Müller seiner Meinung, seinem Geschmack und seinem Willen. Ich starb für die Welt mitsamt ihren Vorzügen und Einschränkungen, starb den Anerkennungen und den Schmähungen, sogar meiner Glaubensbrüder und Freunde. Seitdem strebe ich danach, nur von Gott anerkannt zu sein. Und das war der Wunsch meines Lebens. Herr, ich möchte so leben. Ich möchte diesen Vers, der hier steht, dass Gott mein Tun billigt, dass Gott sagt, okay, das gefällt mir. Und alles andere in diesem Bezug soll mir egal sein, ob ich dadurch Freunde gewinne oder verliere, ob ich Geschwister gewinne oder verliere. Ein Ziel ist da, damit Gott mein Tun billigt. Also damit Gott sein Häkchen dazu setzt und sagt, jawohl, das gefällt mir. Und das ist, was uns prägen sollte. Das ist die Hilfe für Menschenfurcht. Und wir sehen ein wunderbares Beispiel, ein Bild, wie der Apostel Paulus so gelebt hat. Das Evangelium, das er verkündigt hat. Er hat sogar die Freimütigkeit besessen, um zu sagen, ein jeder, der ein anderes Evangelium bringt, der sei verflucht. Das ist nicht politisch korrekt. Und dann sagt er, rede ich Menschen zuliebe? Ist sowas Menschen zuliebe? Nein, überhaupt nicht. Aber das ist Gott zuliebe. Und er macht deutlich und sagt, wenn ich Menschen gefällig wäre, Galater Kapitel 1, wäre ich nicht ein Knecht Christi. Diese zwei Dinge funktionieren nicht. Wenn du unter Menschenfurcht lebst, dann lebst du nicht unter Gottes Furcht. Und das ist, was dein Leben prägen sollte und sein sollte. Achtens, die nächste Anklage. Vers 45, denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen werde. Es ist einer, der euch anklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Das ist die achte Anklage, die er hier macht. Und das ist fatal. Ihr Lieben, sie haben ihre Hoffnung auf Mose gesetzt. Sie haben die Schriften studiert. Sie dachten, wenn ich Mose einhalte, so wird Gott mit mir zufrieden sein. So lebe ich doch Gott wohlgefällig. Verstehen wir diese Sackgasse, in der sie leben? Verstehen wir diesen Irrtum? Die sind so connected untereinander. Entschuldigung. Die sind so untereinander verbunden. Die Leute dachten, wir sind doch Gott wohlgefällig. Wir studieren Mose. Und setzen unsere Hoffnung auf Mose. Ich hörte noch diese Woche einen Rabbi, der gesagt hat, Gott verlangt von uns nicht, dass wir vollkommen sind. Gott verlangt von uns, damit wir einfach uns bemühen und gut sind. Ja, dass das Gute, das Schlechte auf jeden Fall überwiegt. Sozusagen 51%, okay? Das ist genug. Ja, weniger ist schlecht, 51 und höher ist gut. Und das ist der Irrtum. Jesus macht ihnen deutlich, denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen werde. Es ist einer, der euch anklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Und deswegen bezeichne ich das hier als falsche Erkenntnis. Falsche Erkenntnis entschuldigt niemand, entschuldigt uns nicht und hat sie nicht entschuldigt. Also es ist eine falsche Erkenntnis und sie bringt zum Tod. Und das Letzte wäre, sozusagen als Strich darunter, was das Grundproblem überall ist, in allen Anklagen, die Wurzel der Sünde, Vers 46 und 47. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Merkt ihr hier den Unterschied, den er hier klar macht? Ich lese es mal anders vor. Denn wenn ihr an Mose glauben würdet, so würdet ihr auch an mich glauben, denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber an seine Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr an meine Schriften glauben? Merkt ihr den Unterschied, der hier der Text macht, wenn ihr Mose glaubt? Den Unterschied, an etwas zu glauben oder ihm zu glauben. Macht es einen Unterschied? Man kann an vieles glauben. Ich glaube, dass draußen da der Unfall passiert ist oder was auch immer jetzt gerade. Ja, ich glaube an dies oder das. Ich glaube, dass es einen Gott gibt. Ich glaube, dass Jesus kam. Ich glaube, dass er gestorben ist. Ich glaube, dass das so ist. Aber glaubst du ihm? Das kann ein Riesenunterschied sein. Und wenn ihr hier im Text sehen werdet, in diesem ganzen Abschnitt, Jesus fängt an in Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, nicht an den glaubt, der mich gesandt hat, sondern dem glaubt, der mich gesandt hat. In Vers 38, und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Also ihr glaubt dem Vater nicht, ihr glaubt dem Sohn nicht, ihr glaubt dem Mose nicht. Und was Jesus hiermit einschließt und unterstreicht, könnte man mit einem anderen Wort sagen, Glaubensgehorsam. Ja. Nicht an etwas zu glauben, an die Existenz, sondern das ist der Unterschied zu einem Glauben, wie die Teufel haben, wie Jakobus es ausdrückt, und einem rettenden Glauben. Ihr habt den rettenden Glauben nicht. Also bei dieser ganzen Anklage würde ich heute damit abschließen und sagen, für uns aus dem Psalm 139, Vers 23, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Sollte das nicht unser Gebet sein vor der Anklage, die wir gehört haben, die Jesus dem Volk macht in unserem Leben, dass ein jeder sich prüft, wo in seinem Leben, auf welchen dieser also Battlefield sagt mir so viel mehr wie ein Kampffeld. Ja, auf welchem dieser Kampffelder hast du deine Schwierigkeiten? Wo hast du zu kämpfen? Dass du ins Gebet gehst und sagst, Herr, prüfe mich. Nicht dieser Psalm 139 sagt nicht, dass Gott es nicht weiß und dich prüfen muss. Es geht darum, dass Gott es dir zeigt, dass du es verstehst und begreifst, dass ich es verstehe und begreife. Und ich bin mir überzeugt, wenn wir so beten, dass wir bitten, dass Gott uns die Augen öffnet, dass wir es verstehen, wo unsere Kampffelder am größten sind und wo wir vielleicht unterliegen, dass Gott uns die Gnade geben wird, es zu öffnen, es zu sehen und auch Sieg darin zu haben. Denn das ist, wofür die Liebe Gottes ausgegossen ist, und sie drängt uns zu dem, was Gott liebt, was Gott wohlgefällig ist. Lasst uns beten.